Hier zu euch nach Baden-Württemberg, hier nach Denkendorf, jetzt schon immer wieder Jahr für Jahr. Und was ich euch heute bringe aus dem Wort Gottes, das war für mich selber viele Jahre eine Herausforderung, Israel und die Gemeinde. Ich war viele Jahre schon Pastor und hatte mit Israel gar nichts am Hut. Ich war so der Meinung, ich habe ja Theologie studiert, ich habe die Bibelschule besucht. Ich weiß alles über das Volk Israel, über das jüdische Volk. Man kann viel davon lernen, wenn man so zurückschaut von diesen alten Geschichten, von Jeremia und von Elia und David. Ja, ihr kennt das auch alle. Und das war für mich wichtig, aber es hatte keinen Bezug zu meinem täglichen Leben, es hatte keinen Bezug zu meinem Dienst. Ich war zu dem Zeitpunkt niemals in Israel, ich hatte keine jüdischen Freunde. Und dann bin ich das erste Mal nach Israel gereist. Wie gesagt, ich war schon viele Jahre im pastoralen Dienst und da hat es mich voll erwischt. Gott hat mich hineingeführt in eine internationale Konferenz in Jerusalem. Ich durfte dabei sein mit 3000 Delegierten aus über 100 Nationen, Gläubige. Und dort habe ich dann in einer Gebetszeit so ein kleines Stück, ein ganz kleines Stück, Gottes Herz für das jüdische Volk gesehen, gespürt und für mich erkennen dürfen. Und da möchte ich euch heute mit hineinnehmen. Es geht heute Auftakt für die nächsten 3 Wochen. Ich denke, euer Pastor Phil hat das angekündigt. Es geht um Israel und die Gemeinde an den nächsten Sonntagen. Heute theologische, biblische Grundlagen. Und das ist entscheidend, ihr Lieben, dass wir in das Wort Gottes hineinschauen. Wir sagen manchmal vielleicht, ja, wir sind Israel-Freunde, ich interessiere mich für das jüdische Volk, oder der andere sagt, ich bin nicht so ein Israel-Freund. So war das bei mir auch viele Jahre. Ich interessiere mich nicht so für das jüdische Volk. Ist das eigentlich so richtig? Geht es um unsere Vorliebe? Geht es um unsere Theologie, ihr Lieben? Und Gottes Wort möchte uns heute konfrontieren damit, in guter Weise konfrontieren, uns herausfordern, wie sieht denn Gott Israel? Was denkt denn Gott über sein Volk? Und was hat das für uns, für unsere Theologie, für unseren Glauben, für unser Leben heute als Christen für eine Bedeutung? Gottes Zusagen und Bündnisse galten zunächst nur Israel. Ich rufe euch nur in Erinnerung, was ihr schon wisst, okay? Ich sage nicht meine Meinung, jetzt aber sind wir mit hineingenommen. Wir lesen dazu Epheser 2, 12 und 13. Ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von Israel, dem Volk Gottes. Darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seine Bündnisse mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Das ist eine Schilderung der Nationen, der nichtjüdischen Nationen vor Christus. Und so waren auch wir. Wir haben ohne Christus gelebt, wir waren ausgeschlossen. Das klingt schon ganz heftig, ne? Lieber Gott, du bist doch ein Gott der Liebe. Wie kannst du denn uns ausschließen? So war es. Unser Gott der Liebe ist auch ein heiliger Gott. Es ist ein Gott von Gerechtigkeit. Gott wischt nicht einfach unsere Schuld beiseite, sondern wir waren draußen. Wir waren verloren. Die Zusagen galten uns nicht, die Gott seinem Volk gab. Und das ist wichtig, dass wir uns das nochmal vor Augen führen. Amen. Amen. Aber es ging weiter. Gott machte einen Bund mit Abraham, der dann später Abraham genannt wurde, Vater vieler Völker. Der war schon hochbetagt und seine Frau Sarai auch. Und die konnten gar keine Kinder mehr bekommen. Aber Gott sagt zu ihm sehr herausfordernde Dinge. Gott sagt zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Wow. Der hatte noch nicht mal einen natürlichen Sohn und war hochbetagt. Die Frau konnte schon keine Kinder mehr bekommen. Und dann sagt Gott ihm solche herausfordernden Dinge. Alle Völker sollen durch dich gesegnet werden. Aber ihr Lieben, unser Gott kann Dinge tun, die für uns Menschen unmöglich sind. Amen. Amen. Es ist ein Gott der Wunder. Und das sehen wir in dieser Abrahamsgeschichte. Und das ganz große Wunder ist, Abraham glaubte Gott. Davon lesen wir dann auch im Hebräerbrief, im Römerbrief, der Vater des Glaubens Abraham. Was hättest du gemacht? Ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht, ob ich das geglaubt hätte. Hochbetagt, die Frau kann schon keine Kinder mehr bekommen und Gott sagt, du wirst nicht nur einen Sohn bekommen, du wirst ein Vater vieler Völker werden und alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet sein. Und ihr wisst später in der Geschichte, er sollte zu den Sternen hinaufschauen und Gott sagt, schau mal, kannst du die zählen? So viele Nachkommen wirst du haben. Hey, das ist ja zutiefst unlogisch. Wie soll das gehen, ja? Für einen alten Mann mit einer alten Ehefrau. Aber Gott ist in einer anderen Dimension unterwegs. Wir müssen lernen im Glauben, ihr Lieben, in dieser letzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt, dass wir uns nicht auf die sichtbare Welt verlassen, sondern auf das Wort Gottes. Amen. Dass wir das Wort Gottes neu ehren, schätzen, annehmen und als das wertschätzen, was es ist. Nämlich Gottes heiliges Wort. Es ist nicht ein Geschichtsbuch, es ist nicht ein Bericht aus vergangenen Zeiten, sondern Gott spricht durch sein Wort heute. Und heute sehen wir das. Alle Völker der Erde sollen durch dich, Abraham, durch deine Nachkommen. Und wer war dieser Nachkomme? Jesus Christus kam, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn durch das jüdische Volk, geboren in Bethlehem, in Nazareth, in Galiläa aufgewachsen. Und dieser Jesus starb für uns, für unsere Schuld und Sünde und brachte Segen zu allen Nationen, auch nach Denkendorf, auch ins Ländle. Auch nach Baden-Württemberg und Gott sei Dank auch nach Berlin. Ja? Und hier hat es angefangen mit Abraham. Tausende Jahre vor Christus. Wir dienen einem gewaltigen Gott. Möge Gott uns neue Ehrfurcht schenken vor ihm, vor seinem Wort und dass er alles tun kann und dass Gott alles tun wird, was er vorher gesagt hat. Gewaltig. Ihr Lieben, wir feiern nicht nur 75 Jahre moderner Staat Israel. Im letzten Jahr gab es viele große Feiern. Die Geschichte Israels ist über 5000 Jahre alt. Gewaltig, das müssen wir uns immer mal ins Gedächtnis rufen. Es geht nicht nur um 75 Jahre, es geht um über 5000 Jahre. Die Grundthesen der Heiligen Schrift. Erstens, Gott liebt Israel, ihr Lieben. Gott liebt Israel. Es ist nicht entscheidend, ob du, ob ich Israel liebe. Als ich noch nicht meine Offenbarungserlebnisse mit Israel, mit dem jüdischen Volk hatte, hat Gott trotzdem Israel schon geliebt. Das war nicht von mir abhängig. Als ich keine Ahnung und keine Beziehung zu Juden hatte und dachte, ich habe ein bisschen Theologie im Kopf, es war für Gott kein Problem. Gott liebt Israel, okay? Das ist wichtig, die Perspektive. Es ist die Frage nach Gott. Es ist die Frage nach seinem Wort. Es ist nicht die Frage, was die Medien uns sagen. Es ist nicht, was du oder ich denkt. Du kannst denken, was du willst. Ich kann denken, was ich will. Und die Medien berichten das eine und das andere. Meist nicht viel Gutes über Israel und das jüdische Volk. Ja, aber das alles ist nicht so relevant. Relevant ist die Frage nach Gott und die Frage nach seinem Wort. Amen. Und Gott sagt, er liebt Israel. Warum liebt Gott Israel? Ich weiß es auch nicht. Frag ihn doch, wenn du dann bei ihm sein wirst. Gott hat sich irgendwie für diesen Abraham interessiert. Ja, er war ein Mann des Glaubens. Er hat ihm geglaubt, wo es nichts zu sehen und zu hoffen und zu glauben gab. Ja, Gott hat sich für dieses kleine Volk entschieden. Nicht für die gewaltigen Völker der damaligen Zeit oder der heutigen Zeit. Gott hat das erwählt, was eigentlich vor der Welt klein und gering war. Und bis heute ist das jüdische Volk ein eher kleines Volk. Und es ist doch erstaunlich, wie sehr es im Zentrum der Weltgeschichte steht. Ja, so erstaunlich. Wir können es nur mit geistlichen Augen verstehen, weil eigentlich ist es unlogisch. Was kümmern sich die mächtigen Nachbarn um das kleine Israel mit knapp 10 Millionen Einwohnern, mit der Größe des Bundeslandes Hessen etwa von der Fläche? Es ist doch verrückt, ja? Wie geht das, ja? Aber es hat damit zu tun, dass Gott zu Israel steht, dass Gott dieses Volk erwählt hat und dass der Feind das auch weiß. Und dass er weiß, er hat nur noch kurze Zeit. Und alles ist von Jerusalem ausgegangen und dort wird auch das große Finale stattfinden, ihr Lieben. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Verstehst du das? Hast du eine Offenbarungserkenntnis darüber, dass Gott Israel liebt? Akzeptierst du Gottes Wahl? Sagst du dazu ja? Gott hat einen Bund mit Israel. Gott liebt Israel und er hat einen Bund mit Israel. Das ist nicht nur ein Vertrag. Er hat diesen Bund mit Abraham gemacht und Gott hat nicht nur mit dem Volk einen Bund gemacht, mit dem Stammvater Abraham, sondern auch mit dem Land. Es ist sozusagen ein göttliches Dreieck. Gott macht einen Bund mit dem Volk und dem Land. Und Gott sagt auch in seinem Wort, auch das Land gehört mir. Und ich gebe es, wem ich es will. Und ich gebe es euch, dem jüdischen Volk. Und ein Bund, ihr Lieben, nochmal für uns, ist kein Vertrag. Ist keine Kfz-Versicherung, die du einfach mal so kündigst. Kein Bock mehr, ist mir zu teuer. Einen neuen Stromanbieter, einen neuen Gasanbieter, ja. Habt ihr vielleicht auch gerade gemacht, neue Kfz-Versicherung. Hey, das sind Verträge, ja. Aber ein Bund ist ewig. Ein Bund nach der Definition der Heiligen Schrift, des Orients, des Nahen Ostens, das ist etwas, was mit Blut besiegelt wird. Hey, das kannst du nie mehr ändern. Und Gott hat einen Bund gemacht mit Israel. Das sollte uns ein wenig Ehrfurcht geben. Das sollte uns, auch wenn du Israel nicht so magst, auch wenn du da sagst, ich habe eine andere Meinung darüber, akzeptiere doch bitte Gottes Wahl. Akzeptiere, dass Gott Israel liebt, dass er einen Bund mit diesem Volk gemacht hat. Und drittens, Gott sandte Jesus über das jüdische Volk zu uns. Jesus kam nicht einfach als Alien vom Himmel, ja, hoch, auf einmal war Jesus da und hat uns errettet, so stellen, dass wir westlichen Christen uns oft vor. Nein, vorhergesagt, Jahrhunderte vor Jesu Geburt durch jüdische Propheten, dass einer kommen wird, dass er in Bethlehem geboren wird und dass etwas geschehen wird, etwas Gewaltiges. Gott sandte Jesus vom Himmel auf diese Erde durch das jüdische Volk zu uns. Und letztendlich auch bis nach Berlin und bis nach Denkendorf. Gott sei Dank, dass Jesus kam. Denn wir waren draußen. Wir waren nicht beteiligt an den Bündnissen Gottes. Wir hatten keine Chance. Wir gehörten zu den heidnischen Völkern, zu den Nationen, die ohne Gott lebten und die für den Tod bestimmt waren. Viertens, alles, was uns kostbar ist, kam durch Israel in diese Welt. Gott sandte Jesus, den Erlöser, hinein in diese Welt. Aber auch alles andere kam durch Israel, von Jerusalem in diese Welt. Das wusste ich alles viele Jahre in meinem Verstand, durch meine Ausbildung, aber es war nicht Teil meiner Erfahrung, es war nicht Teil meines persönlichen Glaubens. Die Heilige Schrift, die Bibel, es sind jüdische Autoren, inspiriert vom Heiligen Geist, die aufgeschrieben haben, was wir heute die Bibel nennen, die Heiligen Schriften. Ja, die Ausgießung des Heiligen Geistes geschah in Jerusalem. Von dort aus ging das Wirken des Geistes bis an die Enden der Erde. Die 12 Apostel waren jüdische Männer, von Gott berufen und gesalbt. Durch Israel kam die Heilige Schrift, kam Jesus der Erlöser, kam die erste Gemeinde, kam alles, was uns kostbar ist, in diese Welt hinein. Und Gottes großes Finale, Punkt 5, findet in Israel statt. Es ist ganz klar, Jesus kommt auch an den Ort zurück, wo alles begonnen hat, wo die große Geschichte gestartet ist. Das sind 5 wichtige biblische Grundthesen. Ja, und es ist wichtig, dass wir Gottes Wahl akzeptieren. Bitte sei ehrlich heute Morgen, wenn du sagst, sehe ich alles ein bisschen anders, dann bete doch bitte, Gott, hilf mir. Offenbare mir deinen Willen. Zeig mir, dass du Israel liebst. Zeig mir, Gott, dass du einen Bund, einen ewigen Bund, der nie verändert wird, mit dem jüdischen Volk gemacht hast. Zeig mir, dass du Jesus nicht einfach als Alien gebracht hast, der auf einmal vom Himmel fiel, sondern der hineingeboren wurde von der Jungfrau Maria, von einer jüdischen jungen Frau hineingeboren wurde in diese Welt. Zeig mir, Gott, was alles Kostbares wir durch das jüdische Volk bekommen haben. Und Gott, zeig mir, dass dein großes Finale dort stattfinden wird, am Ausgangspunkt der Geschichte. Jesus kam, als die Zeit erfüllt war, wir fassen nochmal zusammen, aus dem jüdischen Volk, durch das jüdische Volk, aus dem Himmel zugleich, vorhergesagt von den jüdischen Propheten. Jesus kam hineingeboren in diese Welt, aber gleichzeitig war seine Heimat im Himmel. Vorhergesagt von Männern und Frauen Jahrhunderte vorher. Er kam nicht als Quereinsteiger, nicht als Alien, sondern eingebettet in Gottes Pläne, entworfen vor Grundlegung der Welt. Welch eine Größe Gottes. Welch ein Plan Gottes, der unser Verstand, unser Denken weit übersteigt. Gott hatte sich entschieden, Rettung und Heil durch das jüdische Volk in diese Welt zu bringen. Gott hatte sich entschieden. Es geht um Gott. Es geht nicht zuerst um uns. Es geht nicht darum, ich, meiner, mir, mich. Ich sehe das aber so und ich fühle mich gerade anders. Ihr Lieben, Nachfolge Jesu bedeutet, dass wir verstehen, wenn wir unser Ich loslassen, dann gewinnen wir unser Ich. Und wenn wir unser Ich festhalten, verlieren wir alles. Im Zentrum des Lebens stehe nicht ich und das Bedürfnis von mir und von Menschen, sondern im Zentrum steht Gott und sein heiliges Wort. Das ist konträr zu dem heutigen Zeitgeist, aber es steckt voller Segen. Zunächst provozierend für den humanistisch denkenden Menschen. Wie kann Gott im Mittelpunkt stehen und nicht die Bedürfnisse von uns Menschen? Provozierend für den humanistischen Verstand, für das humanistische Gedankengebäude. Aber doch, wer sich darauf einlässt, wer sich auf Abraham, den Vater des Glaubens, einlässt, wer sagt, Gott, ich kann mir das alles nicht vorstellen, aber ich glaube dir, weil du es gesagt hast, der erfährt die Realität des Glaubens. Dass wenn ich mich loslasse, wenn ich sage, Herr, ich werfe meine Sorgen auf dich, es muss nicht immer um mich gehen, dass ich gesehen, dass ich anerkannt werde, dass ich irgendwie ganz toll bin und immer Erfolg habe. Herr, du sollst Erfolg haben. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Ja, wenn wir das beten, dann öffnet sich ein Segenstrom für uns. Und Gott kann nicht lügen. Wenn du deine Sorgen heute Morgen loslässt, deine Ängste, deine Befürchtungen, deine Zweifel, und du gibst es wirklich Gott, Gott kann nicht lügen. Er wird dich segnen über die Maßen. Es ist kein Automatismus. Du gehst nicht hier raus zur Tür, voll die Tasche mit Dollarscheinen oder irgendwie auf einmal ist alles in deinem Leben toll und gut. Aber der Segen wird dich verfolgen. Wer Gott glaubt, wer seinem Wort glaubt, wer sich einlässt auf Gott, der erlebt, dass er uns segnet. Amen. So, nochmal zurück. Das solltet ihr abfotografieren. Das solltet ihr noch besser in eure Herzen lassen, darüber nachdenken, meditieren, sagen, Gott, zeig mir das, dass es um dich geht, um dein Wort und zeig mir, welchen Segen das in die Gemeinde, in mein Leben freisetzt. Ein Kreislauf des Segens, hat Pastor Phil gestern Abend gesagt. Wir waren gestern Abend schon zusammen. Ihr habt was verpasst mit Pastor Phil und mit einigen Leitern der Gemeinde. Ich habe ein bisschen erzählt, so Stories, die ich heute nicht erzählen kann. Was Gott in Russland tut, was er in der Ukraine tut, in Frankreich, in Amerika, in Deutschland, ihr Lieben. Wenn wir uns auf Gott einlassen, kommen wir in einen Kreislauf des Segens. Unseren Verstand müssen wir manchmal kreuzigen. Den Verstand müssen wir nicht an der Garderobe abgeben, wenn wir in die Gemeinde gehen. Gott hat unseren Verstand, unseren Intellekt geschenkt. Und das ist kostbar und wertvoll und wunderbar und wichtig für unser Leben. Aber unser Verstand ist nicht Zentrum unseres Seins und unseres Lebens und unseres Dienstes. Halleluja! Jesus kam, als die Zeit erfüllt war. Jesus kam als Diener für sein Volk Israel, für die Juden. Oh, aber das hast du das richtig in der Bibel gelesen? Komm, lass uns reingucken. Römer 15, 7 bis 9. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Das nehmen wir gern so als ein Wort, ja? Ach, wir sollen alle eins sein, wir verstehen uns alle gut in der Gemeinde, aber eigentlich ist hier noch ein größerer Kontext gemeint. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Christus kam doch in diese Welt, um seinem Volk Israel zu dienen. Punkt. Ja, wo sind wir denn? Und Jesus, hast du mich vergessen? Lass uns weiterlesen. Er erfüllte die Zusagen, die Gott ihren Vorfahren, dem Volk Israel, den jüdischen Vorfahren gegeben hatte. So zeigte er ihnen, dem jüdischen Volk, dass Gott treu zu seinem Wort steht. Alles, was Gott vorhergesagt hat, erfüllt er. Er steht treu zu seinem Wort. Nur deswegen sitzen wir heute hier. Wenn Gott nicht treu zu Israel wäre, dann müssten auch wir hier uns am Stuhl festklammern und vor Angst vergehen und sagen, Gott, wer weiß, ob du meine Sünde von heute Nacht vergeben hast. Wer weiß, Gott, ob du klarkommst mit meinem Versagen von gestern und vorgestern. Aber weil Gott treu ist und wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Aber wir sehen es an der Geschichte mit Israel, weil Gott treu mit Israel, mit dem jüdischen Volk war, das so oft sich von ihm entfernt hat, das so oft gesündigt hat, dürfen auch wir davon ausgehen. So zeigte er ihnen, dass Gott treu zu seinem Wort steht. Und dann kommt noch eine schöne Schlussbemerkung vom Apostel Paulus. Auch die anderen Völker konnten Gott für seine Barmherzigkeit danken. Punkt. Ja, da werden wir noch mal ein bisschen geerdet. Ist ganz gut, ja? Nicht am deutschen Wesen soll die Welt genesen, sondern an Gottes Wesen soll die Welt genesen. Amen. Und an seinem Wort, auch wenn es provozierend klingt, wird diese Welt genesen, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir uns beugen vor Gott, wenn wir uns beugen vor dem Kreuz, wenn wir uns beugen vor unserem eigenen Ich, wenn wir unser eigenes Ich, meiner, mir, mich loslassen, dann erleben wir Vergebung unserer Schuld, dass wir eben gar nichts für unsere Rettung tun brauchen, auch nichts tun können, dass wir nur all das annehmen, was Jesus für uns getan hat. Jesus kam als Diener für sein Volk Israel, er kam zu den Juden. Er war gesandt zu den Juden. Und Jesus sagte das selber, wenn wir jetzt durch die Evangelien gehen, immer wieder, ich bin nicht zu euch gesandt, Moment, sorry, ich bin zum jüdischen Volk gesandt. Aber darin war schon die Verheißung. Jesus kam zum jüdischen Volk und durch das jüdische Volk sind auch wir mit hineingezogen worden aus Gottes Gnade. Auch die anderen Völker können Gott für seine Barmherzigkeit danken. Halleluja! Der große Bogen des Reiches Gottes, das Anbrechen seiner Königsherrschaft, hat das jüdische Volk Israel an zentraler Position platziert. Gott hat Israel platziert. Es ist seine Wahl. Ich sage nochmal das, was ich eingangs schon gesagt habe, nur noch mit anderen Worten. Der große Bogen des Reiches Gottes, darum geht es, dass seine Königsherrschaft kommt. Als Jesus kam, sagte er, Halleluja, ich bin hier, wir gründen heute Gemeinden. Nein, er sagte, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Weil Jesus kam und er brachte die Autorität, die Herrschaft Gottes über Sünde, Hölle, Tod und Teufel zurück vom Himmel auf diese Erde. Und damit brach die Königsherrschaft Gottes, ein anderes Wort für das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes brach an durch Jesus. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, waren seine Worte, tut Buße, jetzt ist die Zeit. Und das geschah durch das jüdische Volk, in das hinein Jesus von Nazareth geboren wurde. Welch ein Segen. Die Gemeinde, die Gläubigen, wir aus den Nationen sind erst später durch Gottes Gnade und durch Glauben an Christus hinzugekommen. Ja, wir sind später hinzugekommen. Wichtig zu verstehen. Immer geerdet. Vollmächtig, aber geerdet. In Christus, aber wissend, wo all unsere Vollmacht herkommt. Weil die Vollmacht der Gemeinde ist nichts wert, wenn sie aus uns selbst kommt. Und sie hat auch keine Wirkung. Vollmacht hat nur dann eine Wirkung, wenn es die Vollmacht Gottes ist. Und wenn wir mit Gott und seinem Wort übereinstimmen. Sagt ihr dazu Amen? Amen? Amen. Mir gefällt das. Dieser Satz, ja? Der große Bogen des Reiches Gottes, das Anbrechen seiner Königsherrschaft, hat das jüdische Volk Israel an zentraler Position platziert. Gott darf platzieren. Er darf Platzanweisung geben. Er ist der Chef. Er ist der Herr. Und es ist wichtig, in dieser Zeit, wo alles anders ist, wo Menschen platzieren, wo Menschen sich selber platzieren, andere platzieren, dass wir das neu verstehen. Und wir sind erst später dazu gekommen. Ist auch ganz gut zu wissen, ja? Mit uns hat der Glaube nicht angefangen. Wir waren nicht die Nummer eins. Wir sind die Nummer 725.351 oder irgend sowas. Ja? Versteht ihr? Das ist wichtig. Das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes brach an. Christus kam hinein in diese Welt. Israel ist die Wurzel, die uns trägt. Oder anders ausgedrückt, unsere Herkunftsfamilie, unsere geistlichen Väter und Mütter. Epheser 6, wenn wir Epheser 6 lesen, da steht, Ehre Vater und Mutter, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Das beziehen wir auf unsere geistlichen Eltern, ja, die Gründer dieser Gemeinde sollten wir ehren. Oder die Gründer, Väter und Mütter in der Gemeinde Gottes sollten wir ehren, das ist angemessen. Unsere natürlichen Väter und Mütter, Großeltern natürlich. Aber es bezieht sich auch auf die geistlichen Väter und Mütter, Epheser 6. Ehre Vater und Mutter. Ich transformiere hinein in diesen Kontext. Ehre unsere jüdischen Väter und Mütter des Glaubens. Wenn du das tust, wird es dir wohlgehen und du wirst lange leben auf Erden. Wer will nicht, dass es einem wohlgeht und dass wir lange leben auf Erden? Kommen wir zurück zu dem Segen, der Abraham und Sarah versprochen wurde. Gesegnet sollen die sein, die dich segnen, und verflucht sollen die sein, die dich verfluchen. Und das erfüllt sich in der heutigen Zeit. Über einzelnen Menschen, über Nationen, über Ländern. Ihr werdet sehen, welch ein Segen die Nationen erleben, die Israel verfluchen und bekämpfen. Vielleicht sieht man das nicht gleich. Vielleicht ist Gottes Gnade oft sehr langmütig und geduldig und freundlich. Gott sei Dank für mich ist Gott langmütig, geduldig und freundlich. Und so ist Gott auch mit den Nationen geduldig und freundlich. Aber Gottes Wort sagt, Nationen, die das jüdische Volk bekämpfen, wird der Herr, sagt der Herr selber, an mindestens 3 Stellen der Heiligen Schrift wird er ausrotten und vom Erdboden vertilgen. Gott der Liebe, wie kann das sein? Der Gott der Liebe ist ein heiliger Gott. Zugleich, in derselben Zeit, was uns schwer verständlich erscheint, ist bei Gott himmlische, göttliche Normalität. Ja, ein heiliger Gott ist zugleich ein liebevoller Vater. Ein Gott der Gerechtigkeit ist gleichzeitig ein Gott, der Gnadengeschenke verteilt. Halleluja. Unsere geistlichen Väter und Mütter, die erste Nation unter den Nationen ist Israel. Gott hat es so festgelegt. Punkt. Es ist an uns, die Wahl Gottes, die Liebeswahl Gottes, die Bündnisse Gottes anzuerkennen, uns darunter zu stellen. Israel, das Haus Gottes, ein Gebetshaus für alle Nationen. Ich mag Jesaja 56,7. Ihr kennt das auch, alle, die im 24-Stunden-Gebet sind, die Tag- und Nachtgebet lieben, ne? Da ist schon die Verheißung der Prophet Jesaja, Jahrhunderte vor Jesus, Jahrhunderte bevor wir Menschen auf die Idee kamen, Gebetshäuser zu starten. Gut, das ist alles nicht neu. Die Herrnhuter haben schon 100 Jahre 24 Stunden gebetet in Sachsen, ja, in Ostdeutschland. Also aus Sachsen kommt nicht nur Schlechtes und irgendwie komische Sachen, wie unsere Medien uns das erzählen wollen. Da sind Quellen des Segens. Amen. Die Herrnhuter-Losungen. Und die haben 24 Stunden gebetet, Tag und Nacht, 100 Jahre, eine Gebetskette, okay? Ja, wollen wir das richtig einordnen? Und hier heißt es im Propheten Jesaja, hunderte Jahre vor Christus, sie werde ich zu meinem heiligen Berg führen, sie dürfen meinen Tempel betreten und sich an diesem Ort des Gebetes von Herzen freuen. Auch die Nationen durften schon mal mitkommen, vom Weiten gucken. Sie dürfen auch auf meinem Altar Brand- und Schlachtopfer darbringen. Und ich werde ihre Opfer annehmen, denn mein Haus, sagt der Herr, soll für alle Völker ein Ort des Gebetes sein. Das Haus Gottes ist sein Bündnis mit Israel, mit dem jüdischen Volk, ist der Tempel im sogenannten Alten, im Ersten Bund, besser ausgedrückt im Ersten Bund. Denn mein Haus, sagt der Herr, soll für alle Völker ein Ort des Gebets sein. Der Prophet hat schon vorhergesagt, was heute geschieht und was ich damals miterleben durfte. Jerusalem wird wieder ein Gebetsaltar für alle Völker. Ich war mit tausenden Christen aus über 100 Nationen auf meinen Knien und habe gesagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Als ich die Chinesen gesehen habe aus den Untergrundkirchen, die nach Jerusalem kamen, um Gottes Wahl anzuerkennen, um das Volk zu lieben, was Gott zuerst geliebt hat. Der Pastor aus Russland, der sein verrostetes Auto, sein Lada verkauft hatte, um mit dem Geld nach Israel zu fliegen und der mir erzählte, ich laufe jetzt 7 Kilometer mehrfach die Woche von zu Hause zur Gemeinde. Aber ich wollte in Jerusalem sein. An dem Ort, wo Gott sagt, mein Haus soll für alle Völker ein Ort des Gebetes sein. Das hat mich tief bewegt. Die Geschwister aus den Nationen zu sehen, einfache Bauern aus Afrika, ihre letzten 2 Kühe verkauft hatten, um mit dem Flugticket nach Israel zu fliegen, um das zu ehren, was Gott ehrt. Das anzuerkennen, die Gnadenwahl Gottes, die er getroffen hat. Haben wir nicht einen wunderbaren Gott? Halleluja. Was bedeutet das heute für uns, ihr Lieben? Es geht nicht darum, was wir denken, was wir empfinden. Es geht um Gottes Wahl, es geht um seinen Bund, es geht um Gottes erste Liebe. Wer kann dazu Amen sagen? Ist uns dies bewusst, ihr Lieben? Hast du schon mal so gebetet? Gott, ich möchte lieben, was du liebst. Überleg dir, bevor du das Gebet so nachbetest. Aber hast du schon mal so ganz bewusst im Glauben, mit ganzer Hingabe, auf deine Knie gegangen, die Tür zugemacht in deinem stillen Kämmerlein und hast gesagt, Gott, zeig mir, was du liebst. Und ich möchte das lieben, Gott, was du liebst. Gott wird antworten. Er wird zeigen. Gott hat gesprochen, Gebet zu erhören. Aber Gebetserhörungen sind manchmal anders, wie wir es uns vorstellen. Meine Reise nach Jerusalem hat den Kurs meines Lebens und meines Dienstes als Pastor verändert. Gott, ich möchte lieben, was du liebst. Zeig mir dein Herz. Offenbar mir, wie du in der Heiligen Schrift denkst über das jüdische Volk, über Israel, was das für uns für eine Bedeutung hat. Ihr Lieben, selbstbewusst können wir Kind Gottes sein, aber zugleich in Demut feststellen, mit uns hat der Glaube nicht angefangen. Und das ist kein Gegensatz, sondern das bedingt einander, das gehört eben zusammen. Dass der Glaube, von dem wir ja immer sagen, alles ist aus Gnade, aber was heißt denn alles ist aus Gnade, alles ist geschenkt, das sind die Dinge, die wir heute in der Heiligen Schrift anschauen. Dass Gott seinen Weg mit einem anderen Volk begonnen hat, nicht mit uns. Dass wir später dazu gekommen sind, dass wir mal draußen waren und erst später reingekommen sind. Ja, dass es geistliche Väter und Mütter gibt, dass es eine Herkunftsfamilie gibt, wo wir dazugehören. Und das kann schwierig werden in der heutigen Zeit. Wenn du sagst, ja, meine Herkunftsfamilie, geistlich gesehen, ist das jüdische Volk. Ich bin zwar aus Baden-Württemberg, ich komme aus Berlin, ich bin kein Jude, ich bin auch kein Jude. Aber wir sind mit diesem Volk eng verbunden. Europa hat christlich-jüdische Wurzeln. Und darum all das, was passiert, innenpolitisch, außenpolitisch, all die Kämpfe, all die Riesen, die sich aufstellen gegen das kleine jüdische Volk und gegen diese Verbindung von uns, den Christus-Nachfolgern und dem jüdischen Volk. Versteht ihr das? Es ist ein geistlicher Kampf, in dem wir stehen. Und das hilft uns schon mal, das Ganze richtig einzuordnen. Ja, ein geistlicher Kampf. Selbstbewusst Kind Gottes, aber gleichzeitig halten wir die Hand ganz fest zu unserer jüdischen Herkunftsfamilie, strecken die Hand nicht nur aus, wir fassen sie an, wir halten sie, wir trösten sie, wir beten für sie, wir stehen an ihrer Seite, auch dann, wenn sie Fehler machen, auch dann, wenn sie mal daneben liegen. Ja, das jüdische Volk, der Staat Israel macht nicht alles richtig. Gott ruft das Volk zurück, er sammelt es von den Enden der Erde. Über 3,5 Millionen Juden sind seit 1948 zurückgekehrt. Eben EZA, andere Organisationen unterstützen das. Welch ein Wunder Gottes. Aber Gott sammelt sie nicht nur von den Enden der Erde. Gott ruft sie dann auch zweitens nach der äußeren Sammlung, der geografischen Sammlung, ruft sie Gott auch zurück in diese erste Liebe zu ihm. Aber ist es bei uns nicht anders? Ist es bei uns nicht genauso in Deutschland? Wie viele Gemeinden und Kirchen müssen sich wieder zurückrufen lassen zu Gott, haben sich von ihm entfernt, gehen eigene Wege, haben eigene Theologien, eigene Meinungen, ich, meiner, mir, mich aufgebaut, ja? Und so sehen wir auch am jüdischen Volk, natürlich ist nicht alles perfekt, läuft nicht alles glatt, aber deswegen sollen wir nicht uns von ihnen distanzieren und sagen, da halte ich mich lieber raus. Das ist gefährlich, wenn ich was zu Israel sage. Da kriege ich gleich Feuer von meinen Kollegen, ja? Hey, wenn deine Kinder, deine Enkelkinder irgendwo schief drauf sind, du lässt sie doch nicht los. Gerade wenn sie schief drauf sind, brauchen sie dich als Vater, als Mutter, als Oma, als Opa, Onkel, Tante. Geh auf deine Knie, flehe für deine Kinder, wenn sie auf schiefen Wegen sind. Du lässt sie doch nicht los. Amen. Du betest doch gerade für sie, sagst Gott, erbarm dich. Hol sie raus aus Drogen, aus Angst, aus Wegen ohne Gott. Rette meine Familie. Herr, du hast gesagt, ich aber mein Haus wollen dem Herrn dienen. Herr, ich berufe mich auf dein Wort. Ich und mein ganzes Haus, meine ganze Familie sollen dem Herrn dienen. Und so wie wir unsere natürlichen Kinder doch aufgeben oder unsere Freunde, wenn du keine Familie hast, Hast du Freunde, Menschen, die mit dir unterwegs sind? Und wenn sie in Schwierigkeiten sind, lassen wir sie doch nicht los. Wir dürfen das jüdische Volk nicht loslassen. Der israelische Botschafter Ron Prosor hat nach dem 7. Oktober, nach diesen Terroranschlägen gesagt, Zeitenwende. Mit dem 7. Oktober begann eine Zeitenwende. Jetzt und für immer wird es besonders wichtig sein, dass wir als evangelikale, bibelgläubige Christen an der Seite des jüdischen Volkes stehen. Das hat nicht damit zu tun, ob sie alles richtig machen, ob sie immer die Guten sind und wir sind immer irgendwie noch besser. Nicht, lass uns nicht urteilen und nicht verurteilen. Lass uns einfach zu unserer Familie stehen. Amen. Und gehorsam sein und beten und lieben und fürbitten. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind ein Teil der großen Geschichte Gottes. Israel zuerst und dann später auch mit uns, mit den Gläubigen aus den Nationen. In Epheser 2 wollen wir das nochmal lesen, 12 und 13. Ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von Israel, dem Volk Gottes. Darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seine Bündnisse mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Aber wir wissen, wie die Geschichte weiterging. Amen. Heißt das etwa, dass Gott von seinem Volk Israel nichts mehr wissen will? Davon kann keine Rede sein. Auch ich bin ja ein Israelit, ein Nachkomme von Abraham aus dem Stamm Benjamin, schreibt uns der Apostel Paulus in Römer 11. Heißt das etwa, dass Gott sein Volk verworfen hat, nachdem jetzt wir auf die Bühne gekommen sind, die Gemeinde, die Kirche Gottes, nachdem der zweite Bund begonnen hat? Heißt das, dass Israel hinweg ist? Und dass sie die Christusmörder sind und dass wir an ihre Stelle gesetzt sind? Niemals. Ja? Heißt das etwa, dass Gott von seinem Volk nichts mehr wissen will? Davon kann keine Rede sein. Andere Übersetzungen sagen niemals. Weil dann wäre Gott ein Lügner. Dann wäre Gott nicht länger treu. Aber er liebt Israel. Er liebt Abraham und Sarah. Er hat Abraham und Sarah geliebt und wir werden Abraham und Sarah treffen, wenn der große Tag kommt. Ja? Die sind alle dabei. Jesaja, Jeremia und David, der gewaltige Worship-Leader und Songwriter. Wir werden ihn sehen und erleben. Ja? Gott ist treu. Gott kann gar nicht anders. Gott steht zu seinem Wort. Und dass Gott auch mit dir treu ist, dass er an deiner Seite ist in der Schule, in der Ausbildung, in deiner schwierigen familiären Situation, dass Gott an deiner Seite ist, wo deine Finanzen am Boden sind, wo du nicht mehr ein- und ausweist, wo du nicht weißt, wie du dich orientieren sollst beruflich. All das gibt dir nur Hoffnung, dass Gott treu ist, auch zum jüdischen Volk. Weil er treu zu Israel ist, ist er auch an deiner Seite. Amen. Der Glaube hat mit uns nicht angefangen. Römer 11, 17 und 18. Einige Zweige dieses Baums sind herausgebrochen worden. An ihrer Stelle wurdet ihr als Zweige eines wilden Ölbaums aufgepfropft. Ja, wilder Ölbaum, naja, klingt nicht ganz so toll, aber gut. Herr, wenn du das sagst, okay, bin ich eben ein wilder Ölbaum, ja. Das sind die Nationen, wir sind so aufgefropft. Ja, man kann mit Gott immer diskutieren oder man lässt es bleiben und sagt, Herr, ich glaube dir. Mit kindlichem Glauben, auch wenn mein Verstand sich weigert, bin ich doch bereit, dir zu vertrauen. So lebt ihr von den Wurzeln und Säften des edlen Ölbaums, Israel. Bildet euch aber deshalb nicht ein, besser als die herausgebrochenen Zweige zu sein. Denn nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Herkunftsfamilie, geistliche Väter und Mütter, wir sind in einer Heilslinie Gottes. Das Reich Gottes hat mit uns nicht begonnen. Das ist immer wieder Voraussetzung für den Segen, dass wir den erleben. Es ist so klar im Wort Gottes, ihr Lieben. Wir kommen zum Schluss und meine Zeit ist auch gleich rum. Und es ist doch ein Geheimnis Gottes, offenbart durch den Heiligen Geist. Auf der einen Seite ist es ganz klar, es gibt hunderte Bibelstellen, die über Gottes Liebe zu Israel sprechen. Es ist jetzt nicht mein Vortrag. Prüft das nach im Wort Gottes. Es ist nicht die Idee von Ebenezer. Es ist nicht das, was einige Israel-Freunde gut finden. Es ist so klar im Wort Gottes. Und doch ist es ein Geheimnis Gottes, offenbart durch den Heiligen Geist. Und darum sind wir heute hier. Es ist eine geistliche Auseinandersetzung. Ja? darum all das, was passiert in der sichtbaren Welt, um das kleine, unbedeutende Israel herum. Es ist eine geistliche Auseinandersetzung. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist ein Tag der Offenbarung, dass der Geist Gottes durch sein heiliges Wort uns neu begegnet und dass er dich und mich herausfordert und dass er dich fragt heute, wo wirst du stehen? Nicht, wo steht dein Nachbar, wo steht deine Gemeinde, dein Pastor, sondern wo wirst du stehen? Wir sind verpflichtet, dem jüdischen Volk beizustehen, ihr Lieben. Römer 15, 27. Dort schreibt nochmal der Apostel Paulus im Römerbrief, in den Korintherbriefen, in den Epheserbriefen. Findet ihr so viel über Israel? Manche sagen, ja, das steht ja alles nur im ersten Teil der Bibel. Ja, lies mal Römer, lies Epheser, lies ersten und zweiten Korintherbrief. Ich habe das alles mal markiert in meiner Bibel. Eine Fülle von Aussagen. Sie haben das gern getan. Wir, die Nation, Sie, das sind wir, ja, weil Sie gerade dieser Gemeinde, der Gemeinde in Jerusalem, viel verdanken. Andere Übersetzungen sagen noch ein bisschen deutlicher. Nicht nur viel verdanken, weil wir Schuldner sind, sagt Elberfelder. Schuldner. Schuldner wisst ihr so ungefähr, ne? So mit Schulden ist nicht so doll, ne? Wenn die Bank an deine Tür klopft und sagt, Sie haben hier 100.000 Euro Schulden und haben die noch nicht zurückgezahlt. Ist nicht so lustig, ne? Nicht so lustig. Wir sind Schuldner gegenüber dem jüdischen Volk. Ja, manchmal ist Gott ein bisschen ehrlich, ne? Das klingt manchmal nicht alles so, wie wir gewohnt sind. Er kitzelt nicht nur immer unser, so alles, was wir so hören wollen, sondern er sagt uns aus Liebe auch mal die Wahrheit. Pass auf, ich sag dir jetzt mal, wie es wirklich ist, ja? Denn von Jerusalem aus hat sie, die Nationen, uns die rettende Botschaft erreicht. Ja, die rettende Botschaft erreicht, ist toll, die Botschaft von Jesus. Elberfelder sagt, wir sind an geistlichen Gütern teilhaftig geworden. Wow. Und insofern ist es nur recht und billig, Elberfelder sagt, sind wir verpflichtet, dass Sie, die Nationen, Denkendorf, Gospelhaus und Berlin, Christuskirche, der Jerusalemer Gemeinde in ihrer Not helfen. Elberfelder sagt, dienen. Helfen klingt so nett, ne? Kannst du ja überlegen, ach, ich will heute nicht helfen, ich habe keine Zeit. Ich brauche selber Hilfe. Ja? Aber da steht eigentlich dienen im Urtext. Dienen. Dienen. Ihr Lieben, das, was ich euch vorgestellt habe heute, ist Evangelium. Wort Gottes. Aus dem Herz Gottes. Es sind Grundlagen, theologische, biblische Grundlagen, wie Gott Israel, das jüdische Volk, sieht. Und was wir damit zu tun haben. Und vielleicht sagst du, ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen, so habe ich das noch gar nicht gehört, so deutlich. Deswegen sind wir ja auch in einer geistlichen Auseinandersetzung. Der Feind wird alles tun, um die Berufung und die Verbindung von Gemeinde und Israel zu torpedieren, zu unterbinden, in Frage zu stellen oder uns vielleicht sogar den Stolz zu geben, wir sind jetzt auf der Bühne, wir sind doch an ihre Stelle gerutscht. Ist vielleicht nicht doch die Substitutionslehre, die Ersatztheologie richtig? Wir sind das neue Israel, das neue Jerusalem und das andere brauchen wir nicht mehr. Machen wir uns nichts vor. Kluge Männer und Frauen über Generationen haben das geglaubt, entwickelt und vertreten und verbreitet in Büchern, in Vorträgen und das waren Doktoren und Professoren der Theologie und der Geschichtswissenschaft. Lasst uns doch heute demütig uns beugen vor dem Herrn und sagen, Herr, offenbar mir neu dein Wort, deine Liebe zum jüdischen Volk. Was das mit mir zu tun hat, welche Antwort wirst du geben? Und vielleicht noch ein Schriftwort zum Abschluss. 1. Mose 12 steht ganz am Anfang der Heiligen Schrift. Und ich gehe jetzt nochmal in Offenbarung 22 ins letzte Kapitel der Heiligen Schrift. Da spricht Jesus zu uns. Ja, sag mal, Pastor, aber im Himmel hat das doch alles keine Bedeutung mehr mit den Juden. Das ist doch alles dann vorbei. Das ist jetzt hier irgendwie. Jesus spricht aus dem Himmel in der Offenbarung 22. Jesus sagt, ich, Jesus, habe meinen Engel zu dir, Johannes, gesandt, damit du den Gemeinden alles mitteilst. Jetzt sagt Jesus, Achtung, ich bin der Nachkomme aus der Familie von David. der Trieb, der aus deiner Wurzel hervorsprießt. Ich bin der helle Morgenstern. Lasst uns doch noch aufstehen und kurz gemeinsam beten, bevor Pastor Phil kommt. Vater, ich danke dir für dein heiliges Wort. Wir danken dir für dein heiliges Wort. Danke, Herr, dass du vor Grundlegung der Welt schon mit Abraham und Sarah den Plan der Erlösung gefasst hast. Und danke, dass Abraham und Sarah dir geglaubt haben, Herr, obwohl es nichts zu glauben und zu sehen gab. Danke für diese Helden des Glaubens. Wir wollen Sarah und Abraham ehren. Danke, Herr, dass du so einen Bund mit dieser Erde, mit dieser verlorenen, sündigen Welt machen konntest, dass sie dein Brückenkopf wurden, hinein Erlösung zu bringen. Und danke, dass der Nachkomme Abrahams, Jesus Christus, Jesus von Nazareth aus Galiläa, für uns am Kreuz gestorben ist, unsere Sünden getragen hat. Und danke, dass von Jerusalem aus auch uns das Evangelium der Errettung erreicht hat. Vater, nun hilf uns in dieser Zeit, dass wir die richtigen Antworten geben, dass wir Ja sagen zum ganzen Evangelium, nicht nur zu dem, was uns gefällt. Vater, und reinige uns, wo wir verunreinigt sind von falschen Lehren, von Gedanken, von Humanismus, von Medien, von Theologien dieser Welt, die klug daherkommen, aber die nicht deinem Wort entsprechen und die nicht deinem Herzen entsprechen. Reinige uns, Vater. Heilige uns neu durch und durch. Jesus, Geist der Weisheit und Offenbarung, Heiliger Geist, komm auf uns, gib uns geöffnete Augen des Herzens. Gott, dass wir das lieben, was du liebst. Und dass wir dazu Ja sagen. Jeden Tag, zeig uns. Danke für diese Gemeinde, danke für Pastor Phil, für die Leiterschaft. Hier, danke, Vater, dass du hier Männer und Frauen gefunden hast, die sich mit dir und deinem Wort verbinden. Amen.